Star Wars 8 jetzt ohne Frauen und Spider-Man spielt doch bei Venom mit. Worum es genau geht, das verraten wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Rotten Tomatoes bringt Regisseur um. Amazon setzt auf teure Filme. Was will Spider-Man bei Venom? Donald Trump als Serie. Kein Director's Cut für Justice League. Und Nintendo Switch macht Pappe zu Kohle. Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips Guardians. Daniel Schuh, Dominik Richter, Two Barts, One Cup, Downy Dwarslöper, der Recke vom Well, Onno Dreipolz, Anja Scholz, Akoya, Patrick Schmidt, JFK Faker, T-Unit CB, Marc-André Schreiber, Sepp Kerschbaumer, Silko Pelasch und Luca Kamenz. Ups, ja, John Carpenter, einer der einflussreichsten und besten Regisseure der 70er und 80er Jahre, wurde versehentlich für tot erklärt. Und zwar von Rotten Tomatoes. Die wollten ihm wohl eigentlich zum 70. Geburtstag gratulieren, formulierten das Ganze aber dummerweise so, dass es wie ein Nachruf klang. Der Regisseur, der uns Meisterwerke wie Halloween, Die Klapperschlange und The Thing brachte und mit Big Trouble in Little China mal eben den ganzen Wirefight-Action-Hype der 90er vorwegnahm, ist 70 und erfreut sich bester Gesundheit, wie er sich auch beeilte, auf Twitter zu versichern. Auch wenn es anders aussehen mag, ich bin nicht wirklich tot. Woraufhin ein Fan in Anspielung auf The Thing antwortete, sorry, aber wir brauchen einen Flammenwerfer und eine Blutprobe, um das zu bestätigen. Happy Birthday. Auch Rotten Tomatoes entschuldigte sich eiligst. Carpenter ist nicht der erste Regisseur, der online von seinem Ableben lesen muss. 2015 meldete Variety verfrüht, dass Terry Gilliam verstorben sei. Der reagierte ebenfalls mit Humor und postete ein Foto und eine Entschuldigung dafür, gestorben zu sein. Es tue ihm leid, besonders für die Fans, die schon Tickets für eine der kommenden Veranstaltungen mit ihm gekauft hätten. Wir gratulieren John Carpenter auf jeden Fall nochmal ganz herzlich und wünschen allen beiden Regisseuren noch ein langes und gesundes Leben. Im Kino dominieren die Effektfilme, die lauten, spaßigen Popcorn-Blockbuster. Abgesehen von Überraschungshits für das ältere Publikum, ja, den 1 Million Besucher in Frankreich-Film, tut sich das Indie-Kino an der Kasse schwer. Da war es doch irgendwie beruhigend zu wissen, dass sich Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon dafür eingesetzt haben, dass diese Filme weiterhin produziert werden konnten. Gerade die Amazon-Studios haben mit ihrer Unterstützung für Filme wie Manchester by the Sea, Neon Demon, The Big Sick oder Love and Friendship ein wichtiges Qualitätssignal gesetzt. Doch nachdem sie mit diversen hochgelobten Indie-Projekten und Serien haufenweise Nominierungen und Preise abgeräumt haben, scheint das Ziel, sich zu etablieren, erreicht zu sein. Wie Reuters berichtete, werden die Ausgaben für Indie-Projekte zukünftig reduziert und man werde sich mehr auf massentaugliche, teure Produktionen konzentrieren. Denn natürlich lockt eine mega teure Serie zu Herr der Ringe mehr Zuschauer an als zum Beispiel One Mississippi. Statt vieler kleiner Filme, die um die 5 bis 10 Millionen kosten, wolle man jetzt eher so 50 Millionen Dollar teure Produktionen finanzieren, die ordentlich für Aufsehen sorgen. Ein Move, den Netflix schon vor einer Weile vollzogen hat, als es anspruchsvolle Serien wie Sense8, The Get Down oder Lady Dynamite cancelte, zugunsten großer Projekte wie Bright. Was ziemlich deprimierend ist. Denn auch wenn es viele gute und coole Serien bei Netflix und Amazon gibt, die Qualität und Massentauglichkeit verbinden, die Streaming-Giganten boten doch auch immer die Chance für Filme und Serien, die bewusst nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner bedienten und Experimente wagten und verschiedene Zielgruppen ansprach. Wenn das jetzt weichen muss, um wie im Kino nur noch auf laute Massenware zu setzen, dann sieht es düster aus für alle Zuschauer, die auch gerne mal ungewöhnlichere, komplexe und originellere Filme und Serien sehen wollen. Und die Filmemacher auf dem Sundance Festival müssen jetzt wohl wieder öfter darum bangen, einen Verleiher für ihre Werke zu finden. Seit Monaten heißt es, die Zusammenarbeit zwischen Sony und Marvel steht auf sehr fragilen Füßen. Denn auch wenn Spider-Man in Civil War und Infinity War mitspielt und Tony Stark in Homecoming dabei war, Sony schien stets darauf bedacht zu sein, dass nicht alles Teil des MCU wird. Deswegen galt auch bisher der Venom-Film um den parasitären Anti-Spidey mit der Riesenklappe, der von Tom Hardy gespielt wird, ist kein Film aus dem Marvel Cinematic Universe und Spider-Man wird nicht auftauchen. Doch diese Woche überraschte der Dokumentarfilmer John Schnapp, den einige vielleicht von seiner Dokumentation The Death of Superman Lives kennen, mit der Aussage, er wisse Spider-Man und zwar Tom Holland Spider-Man wäre im Film zu sehen. Was bedeuten würde, Venom spielt im MCU und nicht in einem separaten Sony Spider-Universe. Das wäre extrem überraschend, denn die Produzenten haben ja schon angeteased, dass Venom eventuell ein R-Rating bekommen könnte, also durchaus blutig würde, was gar nicht zu Marvels Film passt, die bisher strikt jugendfrei bleiben. Außerdem kann Marvel wirklich wollen, dass ein Film Teil des MCU wird, bei dem sie so gar keinen kreativen Einfluss haben und obendrein produziert Sony ja auch noch den animierten Spider-Man mit Miles Morales. In welcher Welt spielt der dann bitte? Derzeit herrscht also großes Rätseln und nachdem das Netz ihr versteht das Netz, in Aufruhr gerät. Ob dieses Gerücht präzisierte John Schnapp seine Aussage gegenüber Collider Heroes nochmal. Tom Holland war am Set und hat Szenen für Venom gedreht als Peter Parker. Also okay, vielleicht wird Spider-Man nicht auftreten, aber auf jeden Fall Hollands Version von Peter Parker ist im Film. Was irgendwie genauso verwirrend wäre. Wir warten mal ab, ob sich Marvel bzw. Disney dazu äußern wird, denn so ohne Rücksprache lassen sie sich von Sony ganz sicher nicht in ihr MCU hineinplanen. Was meint ihr dazu? Sagt es uns in den Kommentaren. Star Wars und nein, jetzt kommt nicht die Nachricht, in der Rian Johnson erklärt, warum denn die Knights of Ren nicht in Star Wars The Last Jedi aufgetreten sind, weil der Film einfach zu vollgepackt war und er sie nicht mehr unterbekommen hat. Nein, es geht um was anderes. Denn gerade als wir dachten, es hätte wirklich langsam jeder seine Meinung und seine Theorie zu The Last Jedi verkündet, gerade als die Themenartikel und die Analysen nachlesen, da geht es wieder los. Denn ein selbsternannter MRA, das steht für Men's Right Activist, also quasi ein Kämpfer für die unterdrückten Männer, hat aus einem illegalen Kinomitschnitt von Star Wars Episode 8 eine eigene Version geschnitten, die das zentrale Problem des Films beseitigen soll. Frauen. Die Älteren von uns erinnern sich noch an eine Zeit, als es Fans nur darum ging, die Originalfassung eines Films zu bewahren, wie es die Despecialized Editions der originalen Star Wars Trilogie taten. Dort verwendeten Fans damals viel Arbeit drauf, die Filme in bestmöglicher Qualität wieder so zusammenzubauen, wie sie vor George Lucas Umschnitten der Special Editions waren, also ohne digitale Spezialeffekte und neue Szenen. Damals ging es nicht darum, das Original zu verändern, sondern zu bewahren und weiterhin verfügbar zu halten, nachdem Lucas entschied, dass nur noch die neuen Versionen veröffentlicht werden dürften. Heute maßen sich Fans an, die kompletten Filme umzubauen, weil ihnen die Geschichte nicht gefällt. Ja, irgendein Typ hat tatsächlich eine Fassung von Die letzten Jedi erstellt, die nur noch 46 Minuten lang ist. Und er gibt zu, sie habe ein paar Probleme und Plotholes, aber sie sei wenigstens ansehbar. Er nennt das Ganze unterschiedlichen Quellen zufolge The Defeminized Cut und der hat es in sich. Leia wird gleich nach der Anfangsschlacht von Kylo Ren getötet. Außerdem fehlt natürlich die Szene, in der sie Poe Mars regelt und natürlich wurde Captain Holdo komplett rausgeschnitten. Und es ist Poe, der jetzt das Schiff befehligt und das Holdo-Manöver ausführt. Nochmal zum Mitschreiben, Poe stirbt in dieser Version. Außerdem wird Rey so montiert, dass sie Kylo Ren eindeutig ständig unterlegen ist. Rose existiert fast gar nicht, es gibt keine Reise nach Canto Bight. Okay, damit könnte ich vielleicht sogar leben. Und im Kampf gegen Captain Phasma ist Finn haushoch überlegen. Genau, denn die Rolle der Frau ist es, dem Mann zu gehorchen, weswegen alle Szenen so montiert wurden, dass die Frauen nicht vorkommen oder schnell sterben. Ach ja, und Luke wird am Ende vom massiven Geschützfeuer weggeputzt, weil das ein cooler Tod ist. Man kann ja vom Film halten, was man will. Und obwohl ich ihn wirklich mochte und zweimal gesehen habe, bin ich der Erste, der sagt, dass Last Jedi strukturelle Probleme hatte und viele Dinge, über die man diskutieren kann. Aber ja, es macht Spaß zu diskutieren, weil der Film eben auch viele Qualitäten hat und weil Film generell etwas ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Der Defeminized Cut ist allerdings lediglich Testament eines Typen, der entweder gnadenlos trollen wollte oder Komplexe wegen seines extrem kurzen Pimmels hat. Dass es allerdings glaubhaft erscheint, dass diese Version durchaus ernst gemeint ist, liegt an der Argumentation, die wir aus dem Bereich sogenannter Men's Right Aktivisten seit Jahren kennen. Und an den begeisterten Reaktionen einiger MRAs, die sich zwar über die holprige Geschichte beschweren, aber die Stärkung des Männlichkeitsbilds und die Entfernung der Frauen abfeiern. Was vermutlich auch der Grund ist, warum sowohl Rian Johnson, Mark Hamill als auch John Boyega auf die einzig vernünftige Art und Weise auf diesen Cut reagierten. Sie haben ihn ausgelacht.
Serien. Serien. Okay, auch wenn wir derzeit wegen Ibis etwas wenig Zeit für Serien haben, es gibt auch einige Projekte, die versprechen, spannend zu werden. Wir haben ja alle mitbekommen, wie unfroh Präsident Trump zum Jahresende auf das Buch Fire and Fury reagierte, in dem der Klatschreporter Michael Wolff, der freien Zugang zum Weißen Haus hatte, die ersten Monate der Trump-Regierung und die gesammelten Fails und Skandale hinter den Kulissen beschreibt. Trump versuchte ja sogar, das Buch verbieten zu lassen, mit der Argumentation, es wäre alles gelogen und es würde vertrauliche Informationen enthalten. Also entweder es ist alles gelogen oder es enthält vertrauliche Informationen, oder? Natürlich hat das nicht geklappt und das Buch stürmte die Bestsellerlisten. Und auch wenn viele der zitierten Personen sich mittlerweile wohl ärgern über die Interviews, die sie Wolff gegeben haben, geleugnet hat niemand die Dinge gesagt zu haben. Deswegen es jetzt sicher spannend wird, wenn das Buch die Vorlage für eine Serie abgeben soll. Endeavor Productions hat sich die Verfilmungsrechte zusammen mit einem britischen Producer gesichert und sie planen eine Serie, für die sie jetzt einen Sender suchen. Stephen Colbert hat auch schon den passenden Namen dafür vorgeschlagen, The Worst Wing. Wir sind mal gespannt darauf, welcher Sender sich sich traut, das zu produzieren und wie Trump darauf reagiert. Ob Alec Baldwin schon für die Hauptrolle angefragt wurde? Simon Pegg und Nick Frost. Diese Namen sorgen bei Leuten entweder für einen Hä-Gesichtsausdruck oder für leuchtende Augen. Denn die beiden Nerdikonen brachten uns als Duo nicht nur Edgar Wrights Cornetto-Trilogie und die Alien-Satire Paul, sondern auch die geniale Serie Spaced. In den letzten Jahren waren sie allerdings öfter solo zu sehen. Pegg spielte unter anderem den Scotty in den Star Trek-Filmen und das Gadget-Genie für Mission Impossible und Nick Frost überzeugte in der genialen Martial-Arts-Serie Into the Badlands als zwielichtiger Kumpel Baiji. Doch diese Woche berichtete Variety, dass beide wieder zusammen an einer Serie arbeiten für ihre eigene Produktionsgesellschaft Stone Pictures in Zusammenarbeit mit Sony. Allerdings ist noch unklar, ob sie nur produzieren und Ideen liefern oder ob sie auch als Schauspieler zu sehen sind. Die Serie soll Truth Seekers heißen und einem Dreierteam von Forschern folgen, die paranormale Ereignisse untersuchen. Vom Konzept klingt es wie eine Mischung aus Akte X und Ghostbusters, allerdings angesiedelt in Großbritannien. Noch ist die Serie im Entwicklungsstadium, aber wir freuen uns schon darauf, wenn wir die Truth Seekers dann auch bei uns sehen dürfen.
Echte Innovationen sind in der Games-Branche ja eher rar, aber zugegeben, Nintendo hat zwar meist eher veraltete Technik, aber ein sehr gutes Gespür für spannende Ideen. Und nachdem sich die Switch zur Überraschung aller trotz magerer Spieleauswahl schnell zur bestverkauften Konsole aller Zeiten entwickelte, bringt Nintendo jetzt abermals etwas auf den ersten Blick Seltsames, aber auf den zweiten extrem Spannendes auf den Markt. Nintendo Labo heißt eine Reihe von Toys to Life Erweiterung für die Switch, die aus Pappe bestehen. Ja, wirklich aus Pappe. Aus vorgestanztem Karton könnt ihr die unterschiedlichsten Dinge basteln. Ein Klavier, eine Angelrute, ein Cyberanzug oder ein kleines Fahrzeug oder. Die Konstruktionen sind so angelegt, dass die Switch und die Joy-Controller hineinpassen und ihr damit dann die neuen Spiele steuern könnt. Also quasi sowas wie eine Gamer-Gun-Vorsatz oder ein Lenkrad, nur eben aus Pappe. Ganz billig wird das Ganze nicht. Das Starter-Kit mit verschiedenen Modellen kostet 70 Euro, der Cyberanzug sogar 80, wobei es natürlich nicht nur für die Pappe ist, sondern auch für die Games, die dazu gehören. Natürlich gab es sehr gemischte Reaktionen online, aber vermutlich ist die Idee dahinter doch zu faszinierend, um es zu ignorieren. Oder wie es ein Twitter-User schrieb, jetzt sage ich noch, scheiß auf Nintendo Labo, ich gebe doch keine Kohle aus, um mit Kartons zu spielen. Ebenfalls ich am Erscheinungstag. Ja. Ich gebe ja zu, bisher hatte mich die Switch ja noch nicht so überzeugen können, aber Labo spricht schon sehr mein inneres Spielkind an. Mein einziges Bedenken wäre, wie stabil diese Kartons sind und wie lange sie durchhalten, wenn man tatsächlich häufiger spielt und sie aufklappt und bewegt. Und natürlich verabschiedet man sich damit etwas vom Aspekt der Switch für unterwegs, denn zum einen will man sicher keine Kartons mitschleppen und draußen spielen erscheint auch sehr riskant, wenn die Labo-Elemente aufweichen, falls es mal zu regnen anfängt, was gerade in Deutschland ja häufiger vorkommen soll. Trotzdem finde ich das Ganze sehr spannend. Was meint ihr dazu? Sagt es mir in den Kommentaren. Über das kommende Harry Potter Mobile Game Hogwarts Mystery haben wir ja neulich schon berichtet. Diese Woche gab es jetzt einen ersten Trailer dazu, der euch mit eurer persönlichen Eule und Einladungsbrief anteast. Und außerdem könnt ihr euch auf der Webseite schon mal vorab registrieren, damit ihr zu den ersten gehört, die dann per Handy auf die Zauberschule gehen können. Na dann, holt schon mal euren Zauberstab raus. Das klang jetzt irgendwie falsch. Während DC-Fans ja immer noch dem Zack Snyder-Cut von Justice League hinterher trauen, der jetzt wohl nie kommen wird, wie wir der Blu-ray-Ankündigung diese Woche entnehmen können, es gibt trotzdem noch Hoffnung. Denn seit Monaten rätseln die Spieler, an welchem Game Rocksteady Studios als nächstes arbeiten. Nach dem offiziellen Ende ihrer Batman Arkham Games war klar, der dunkle Ritter hat erstmal ausgedient. Aber da Rocksteady ja Warner gehört, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie an einer weiteren Warner-Lizenz arbeiten. Doch welche? Ein Foto aus dem Motion Capture Studios befeuerte jetzt neue Spekulationen, welches Game es sein wird, dass Rocksteady zufolge alle umhauen werde. Nach Harry Potter sieht das ja zumindest schon mal nicht aus und vermutlich liegen Superhelden doch näher an dem, was Rocksteady bisher so gemacht hat. Also ein Superman-Game oder Justice League oder doch Wonder Woman oder etwa Suicide Squad? Wer könnten die Figuren sein, als die das Mocap-Team da post? Heißester Favorit ist derzeit Superman, da er ja in den Arkham-Games schon öfter nebenher erwähnt wurde. Und er ist einfach die größte Marke von DC nach Batman. Ich fände es ja sehr cool zu sehen, wie sie den Mann aus Stahl für ein Game umsetzen und ob sie es schaffen, so interessante Storys wie für Batman zu inszenieren. Doch was würdet ihr gerne sehen? Welche Helden verdienen eurer Meinung nach die Rocksteady-Umsetzung? Sagt es uns. Was gibt es noch zu sagen? Natürlich, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Was für ein sperriger Titel und was für ein grandioser Film. Frances McDormand, Woody Harrelson und vor allem auch Sam Rockwell liefern fantastische Arbeit ab in der Story einer Mutter, die von der Polizei die Aufklärung des Mordes an ihrer Tochter fordert. Mit drei riesigen Werbetafeln. Das klingt erstmal nach großem Drama und ja, das ist es auch. Aber es ist gleichzeitig auch ein witziger, schockierender und mitreißender Film. Vom Regisseur Martin McDonagh, der schon mit Brügge, Sehen und Sterben bewiesen hat, dass er Drama und schwarzen Humor besser bestens balancieren kann. Was auf dem Papier wie ein simpler Fall von gute Mutter gegen böse rassistische Polizei aussieht, wird von ihm zu einem ambivalenten Drama umgesetzt, bei dem keine Seite ungeschoren davonkommt. Man wird mehrfach überrascht, wie sich die Geschichte entwickelt. Zu Recht ein heißer Oscar-Favorit, der auch bei der Kritik gut ankam, mit durchschnittlich 8,5 Punkten. Wenn ihr mal was anderes sehen wollt als typische Blockbuster, dann schaut sie euch an, die Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Wunder, die Geschichte eines Jungen mit einem ungewöhnlichen Gesicht, der versucht akzeptiert zu werden, als er an eine neue Schule wechselt. Die Bestseller-Verfilmung mit Julia Roberts, Owen Wilson und dem aus Raum bekannten Jacob Tremblay bietet genau das, was man erwartet. Eine anrührende Story übers Anderssein und Akzeptanz. Die Kritiker geben trotz des sentimentalen Grundtons im Schnitt 7 Punkte für das warmherzige Drama. Nach Chico liefert Özgür Yildirim einen weiteren deutschen Gangsterfilm ab. Nur Gott kann mich richten, spielt statt in der Bronx in Frankfurt-Main, wo Moritz Bleibtreu als Ex-Nacki versucht aufzusteigen, was aber leider nicht ohne kriminelle Extravaganzen funktioniert, in die er auch seinen jüngeren Bruder reinzieht, für den er im Knast gesessen hat. Der Film mit dem reißerischen Titel, der etwas an 70er Jahre Western erinnert, bleibt dann aber doch braver, als man vermuten möchte und landet bei der Kritik durchschnittlich bei 7 Punkten. Und auch im kalten Januar wollen wir uns natürlich wieder ganz warm und von Herzen bedanken bei unseren Timelords, die uns jeden Monat mit $10 unterstützen und deren Namen wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und danken natürlich auch an unsere Flips Patronus und die Padawans, die ebenfalls ihren Beitrag leisten, damit wir noch eine ganze Weile weitermachen können. Wenn ihr wissen möchtet, wie weit wir noch von unserem Ziel entfernt sind oder uns vielleicht selbst unterstützen wollt, dann klickt doch jetzt mal auf unsere Patreon-Seite, denn ihr helft ja nicht nur Flips, sondern ihr bekommt auch noch Goodies wie Zugang zu unserem Live-Podcast, Wallpaper und noch eine ganze Menge mehr. Also klickt doch da mal drauf und guckt rein. Danke euch. Das war's schon wieder von uns für euch in dieser Woche. Denkt dran, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich kein Video von uns verpasst. Und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns Daumen da lasst, wenn ihr uns weiterempfehlt oder wenn ihr uns teilt.
Ja, und wenn ihr weiterschauen wollt, dann gibt's hier noch die Top 5 der dümmsten Fantheorien.
Oder ihr schaut einfach nochmal die Flips News von letzter Woche. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, läuft!